wir gehen ja alle auch für Geld arbeiten. Das heißt, wir dürfen uns auch Gedanken machen ums Geld und wir dürfen auch offen darüber sprechen und sollten das auch tun. Ich kriege immer total viele Nachrichten auch dazu, weil sich viele schlecht fühlen, dass sie es da noch nicht schaffen zu sparen. Und da sage ich immer ganz entspannt, du musst jetzt nichts sparen. Das ist überhaupt nicht irgendwie dein Prio-Ziel Nummer eins. Leider wird das Thema unterschätzt. Jeder Vierte wird in seinem Berufsleben mal berufsunfähig. Das ist schon viel. Und die staatlichen Hilfen, die man dann bekommen würde, sind sehr niedrig.
Work Exposed, der Xing-Podcast für weniger Bullshit und mehr Real Talk im Jobleben.
Hallo und herzlich willkommen zu Work Exposed. Mein Name ist Friederike Höhn.
Und ich bin Doreen Biermann und wir sind zwei Redakteurinnen vom Jobsnetzwerk Xing. Und wir laden einmal im Monat Expertinnen oder Betroffene zu uns in diesen wunderbaren Podcast ein, um sie mit all den Fragen aus dem Jobleben zu konfrontieren, die wir uns am Anfang unserer Karriere nicht getraut haben zu stellen.
Indem wir dabei vor allem über unbequeme Themen sprechen, wollen wir endlich mal mit den Tabus sprechen, die wirklich veraltet sind. Also, wenn ihr mit unfairem Gehalt, gelegentlichen Selbstzweifeln oder verstaubten Strukturen in der Arbeitswelt struggelt, dann seid ihr bei uns genau richtig.
Also bleibt jetzt am besten dran und hört in eine neue Folge rein.
Viel Spaß! Ja, hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Work Exposed. Heute sprechen wir tatsächlich mal über ein richtiges Tabuthema, denn ihr alle kennt mit Sicherheit den wunderbaren Spruch, über Geld spricht man nicht. Und mit diesem bescheuerten Satz wollen wir heute mal so richtig aufräumen. Denn ja, Thema Finanzen, das ist auch zum Berufseinstieg und gerade am Anfang der Karriere super, super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Warum das so wichtig ist, zeigen auch diverse erschreckende Studien. Also, dass zum Beispiel junge Menschen heutzutage für ihre Lebenssituation, ihren Lebensunterhalt auf familiäre Unterstützung und sehr viel auch auf staatliche Leistung angewiesen sind. Und vor allem durch die wirtschaftliche Lage und die stetig steigenden Kosten sich auch viele während ihres Studiums und ihrer Ausbildung gar keine Rücklagen aufbauen können. Was bei vielen Betroffenen natürlich auch zu großen Ängsten führt. Und uns ist auch bewusst, dass ihr da draußen vielleicht auch bei dem Thema sehr viele Sorgen habt oder auch negative Gefühle und hoffen sehr, dass wir euch mit der heutigen Folge ein bisschen diese Sorgen und Ängste nehmen können. Und vor allem mit unserem heutigen Gast. Denn wir haben heute eine wahre Finanzexpertin eingeladen. Sie ist nicht nur eine erfolgreiche Finanzbloggerin, die ganz vielen tollen kostenlosen Finanzbildungskontent produziert, sondern auch zertifizierte Finanzberaterin und Gründerin und Geschäftsführerin von Femens. Das ist ein Beratungsunternehmen, mit dem sie jungen Menschen und vor allem Frauen dabei hilft, finanzielle Sicherheit und Stabilität zu erreichen, sodass sie in jeder Lebenssituation unabhängig sind. Richtig coole Mission und wie schön, dass du da bist, liebe Haber Missini.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Wir freuen uns, dass du da bist.
Genau. Habe ich noch irgendwas Essentielles vergessen, was du an der Stelle gerne erwähnen möchtest?
Nee, hast du alles super vorgestellt.
Sehr, sehr gut. Genau, die wesentlichen Dinge erwähnt. Klasse, dann freuen wir uns sehr auf das Gespräch mit dir. Wir haben auch unheimlich viele Fragen mitgebracht, damit ihr da draußen am Ende der Folge dann folgende drei Dinge mitnehmen könnt. Erstens, Tipps, wie ihr eure Finanzen während des Berufseinstiegs trotz aller Kosten so gut managt, dass ihr bestenfalls sogar ein bisschen Geld vielleicht zurücklegen könnt. Zweitens eine Antwort auf die Frage, ob sich ein Studium eigentlich heutzutage noch aus finanzieller Sicht so richtig lohnt, also da rein zu investieren. Und drittens eine Expertinnen-Einschätzung von Hava, welche finanziellen Hilfen ihr in eurer Ausbildung oder auch am Anfang eurer Karriere beantragen könnt, wenn das Geld halt vielleicht wirklich mal knapp wird und genau, von denen ihr vielleicht noch gar nichts wusstet.
Genau. Und bevor wir jetzt in die Themen starten und mit dem Ganzen loslegen, haben wir noch einen Exposer für dich mitgebracht. Unsere Hörerinnen kennen ihn schon. Das ist immer eine Frage, die wir unseren Gästen zu Beginn einer Folge stellen, um sie ja auf persönlicher Ebene auch ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich habe mir mal beziehungsweise eure Femens Social Media Accounts angeguckt und da habt ihr eurer Community nämlich immer eine Frage häufiger gestellt, und zwar, wann sie sich das allererste Mal mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt haben. Ja. Und deswegen dachte ich, ich drehe das Ganze heute mal um und frage dich, wann du dich denn das erste Mal mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt hast und was damals vielleicht auch so dein größter Aha-Moment war, wenn es denn einen gab.
Ja, ja. Also ich glaube, das war so mit meinem ersten Job, also wirklich richtig ersten Job mit 16, wo ich im Altersheim gearbeitet habe. Und das war, jetzt muss ich zurückrechnen, oh Gott, 2010. Genau, 2010 habe ich mich das erste Mal eigentlich so richtig mit den eigenen Finanzen auseinandergesetzt. Okay. Ich glaube, früher war man schon auch mit dem Thema konfrontiert, so in der Familie, wenn man irgendwie was mitbekommen hat oder so. Aber richtig auseinandergesetzt 2010, würde ich sagen. Und du hast nach einem Aha-Moment gefragt. Also ja, da hat natürlich so das Thema Sparen eine riesige Rolle gespielt. Einfach so dieser Aha-Moment, dass wenn ich arbeiten gehe und Zeit irgendwo rein investiere, dass das dann halt auch monetär irgendwie was zurückkommt von dieser Arbeit. Mhm. Das ist, glaube ich, auch schon was irgendwie cool ist, wenn man noch jung ist, weil man vorher vielleicht Haushaltsarbeit macht bei den Eltern zu Hause oder in seinem eigenen Zuhause und da kommt ja jetzt nicht direkt was zurück, das sieht man jetzt nicht so direkt und da hat man halt quasi diesen monetären Wert dahinter, ja, dass Arbeit halt irgendwie so einen Wert hat.
Hattest du denn so ein Sparschwein oder direkt ein Sparkonto? Oder
ja, ich hatte direkt ein Konto.
Wahnsinn.
Deshalb hatte ich mich nämlich damit auseinandergesetzt, weil das Gehalt, was man ja bekommen hat, wurde dann im Altersheim immer auf ein Konto überwiesen und deshalb musste man dann ein erstes Konto eröffnen bei der Sparkasse, musste ich mit meinen Eltern hin, weil die natürlich noch unterschreiben mussten, aber das war dann schon irgendwie cool oder so prägend auf jeden Fall.
Schön, cool. Ja, ich würde sagen, wir starten mal mit unserem ersten Themenblock. Wir haben nämlich aktuelle Statistiken und Zahlen, die Friederike eben schon mal ganz kurz angerissen hat, noch gefunden, die, wie wir fanden, ziemlich ja schon alarmierend auch waren und zum heutigen Thema auch perfekt passen. Denn laut dem Statistischen Bundesamt sind 2023 gut 60% der jungen Menschen von familiärer Unterstützung oder staatlichen Leistungen abhängig gewesen, um ihren Lebensunterhalt überhaupt zu finanzieren. Und nur 39% der 15- bis 24-Jährigen verdienen ihr Geld überwiegend selbst. Und nur 1% können ihren Lebensunterhalt durch eigenes Vermögen finanzieren. Und wir fanden das ziemlich krass.
Ja, krass, ja.
Leider gar nicht überraschend, wenn man so die wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre auch betrachtet. Aber ja, allein die Mietpreise sind ja schon immens gestiegen. Und das spiegeln auch die Statistiken wider. Denn der größte Painpoint für junge Erwachsene sind einfach leider die Miete.
Ja, also genau, da haben wir auch nochmal Zahlen rausgesucht, dass das wirklich erschreckend ist. Also im Schnitt müssen Studierende 54%, also mehr als die Hälfte ihres Haushaltseinkommens aufwenden, um die Miete überhaupt finanzieren zu können, wenn sie halt nicht mehr im Elternhaus leben. Und bei Auszubildenden geht es ja im Durchschnitt um 42% des Einkommens. Mit anderen Worten, junge Menschen sind halt finanziell schon echt krass belastet, ne? Also heutzutage. Laut Zahlen, wie gesagt, des Statistischen Bundesamts 2023 hat die Hälfte der Studierenden weniger als 867 Euro zur Verfügung im Monat. Und die Auszubildenden haben ein bisschen mehr, ist aber, finde ich, nach wie vor immer noch krass wenig. Also 1240 Euro, das heißt, im Schnitt, wenn man mal die Hälfte davon noch Miete abzieht, hat man halt rund 430 oder 620 Euro im Monat für alles andere, um sich irgendwie zu finanzieren. Also genau, wegen dieser Belastung gehören Studierende und Auszubildende heutzutage wirklich zu den Bevölkerungsgruppen, die am stärksten von der Gefahr bedroht sind, in die Armut zu rutschen. Das finde ich schon echt richtig heftig.
Krass, ja.
Also
wir haben
wichtig,
dann,
dass wir drüber reden.
Genau. Wir haben dann nämlich gesagt, dass es dann ja eigentlich schon direkt zum Berufsleben oder schon vielleicht auch ein bisschen davor, wenn man gerade in die Ausbildung einsteigt oder sich überlegt zu studieren, dass man sich deswegen mit dem Thema auch schon auseinandersetzen sollte. Und deswegen bist du heute genau richtig hier, um mit dir über das Thema zu sprechen. Und im ersten Themenblock soll es heute gehen, darüber gehen, dass wir unseren Hörerinnen einen Überblick oder eine Übersicht darüber verschaffen, wie sie denn ihre Finanzen überhaupt in den Griff bekommen oder wie sie überhaupt einen Überblick bekommen. Und deswegen die erste Frage für dich heute, Hava, was für Kosten stehen monatlich denn überhaupt so an und wie schaffe ich es mir da, ja wirklich einen guten Überblick zu überschaffen?
Ja, also es sind einmal natürlich die fixen Kosten, die ihr genannt habt. Darunter fällt halt Miete, GEZ, wenn ich vielleicht irgendwie alleine auch wohne, gewisse Versicherungen, die man haben muss, Essen, Trinken, das bis zu einem gewissen Grad, weil das fällt vielleicht auch in den zweiten Kostenblock, variable Kosten, also alles, was man so, was nicht jeden Monat gleich ist, das sagt ja schon der Name, also variabel sozusagen so ein bisschen ist. Und darunter muss man halt so ein bisschen für sich gucken, was fällt wo drunter. Wenn ich jetzt, wie gesagt, die Miete habe, habe ich einen Dauerauftrag, Lastschrift ist immer gleich idealerweise, heißt, das ist eine fixe Ausgabe. Wenn ich was habe, was halt ab und an mal anfängt, Kaffee trinken hier, dies, das, dann ist es eher eine variable Ausgabe. Und dann muss ich selber so ein bisschen gucken, was halt wo anfällt. Aber ich glaube, bei den fixen Kosten ist ja klar, wir haben viel über die Miete gesprochen. Ja. Ich glaube, das ist halt der Großteil und alle Nebenkosten, die darunter fallen. Also was man nicht vergessen darf, Internet ist auch ein Fixkost.
Ja.
Dann halt auch irgendwie so Sachen wie Strom, Wasser, wenn das irgendwie nicht mit in der Handyvertrag, alles, was halt irgendwie dann fix auch anfällt, was zu Wohnen und Leben in dem Sinne dazugehört.
Ja.
Und um mir darüber jetzt einen Überblick zu verschaffen, würdest du dann empfehlen, die Variablen und fixen Kosten einfach mal aufzulisten? Oder gibt es da auch coole Tools oder Apps für?
Ja, genau. Also sowohl als auch. Ich würde beides tatsächlich mal machen. Was man machen kann, ist, es gibt ja mittlerweile sehr smarte Bankkonten. Wenn man viel mit der Karte bezahlt, kann man beispielsweise Dinge nutzen wie Finanzguru oder so, die ganzen Konten miteinander verknüpfen. Mhm. Aber wenn ich natürlich auch gemischt zahle und auch mal Bargeld nutze oder so, dann würde ich mir tatsächlich mal ein Haushaltsbuch machen. Das kann irgendwie Platz sein, indem man irgendwelche Apps nutzt, wo man das immer einträgt, seine Einkäufe, wie Moneyfy-App zum Beispiel, kann ich empfehlen. Die ist auch kostenlos, meine ich, im App Store. Oder ich nutze halt irgendwie einfach meine Notizen-App, die ich auf dem Handy habe, dass ich schnell eintrage oder so. Oder ich bin halt ganz altbacken unterwegs und schreibe es mir einfach auf. Also das, was halt einfacher ist für einen.
Ja.
Und ich würde tatsächlich das auch alles mal dann einmal im Monat hinsetzen, dass ich mal wirklich einen Überblick bekomme, wirklich dann mal sehe, wo gebe ich eigentlich was aus. Und will ich überhaupt dieses Geld dort ausgeben? Ja. Jetzt habt ihr eine besondere Situation genannt. Ja, beim Berufseinstieg oder wenn ich gerade eine Ausbildung mache oder ein Studium, ist es halt eine begrenzte Zeit, wo das Geld ein bisschen knapper ist, hoffentlich. Weil dann sollte es sich ja auch im Laufe des Lebens verändern. Das gehört auch zum Thema Finanzen dazu. Thema Gehaltsverhandlungen sprechen wir ja auch irgendwie nochmal gleich drüber. Aber dass ich das halt quasi berücksichtige, dass es vielleicht eine Phase ist, aber in dieser Phase kann ich auch gute finanzielle Gewohnheiten etablieren, weil je mehr Geld ich verdiene, wenn ich immer wieder mehr Geld ausgebe, habe ich halt diese Lifestyle-Inflation. Das heißt, dann bringt es auch nichts, wenn ich später mehr Geld irgendwie verdiene, wenn ich heute schon nicht das richtige Mindset zum Thema habe und mit dem umgehen kann, was ich habe oder versuche, mit dem umzugehen, was ich habe.
Wir hatten eben schon angedeutet, die Mieten nehmen halt immer einen sehr, sehr hohen Anteil an Fixkosten ein. Gibt es da eine gewisse Faustregel, die man vielleicht auch oder einen Prozentsatz, den man nicht überschreiten sollte, wenn ich mir jetzt eine Wohnung suche an Kosten?
Ja, also es gibt vielleicht einmal so, bevor man über Miete nachdenkt, gibt es halt die 50-30-20-Regel. Das ist eigentlich eine super Orientierungsregel, weil man das auch bei vielen sieht. 50% von dem Nettogehalt sollten Fixkosten sein, 20% variable Kosten und 10% Ersparnisse, sowohl kurzfristig als auch langfristige Ziele, die man hat. Heißt, bei den 50% ist ja alles drin, sprich Miete, aber auch die Nebenkosten, die anfallen. Das heißt, man sagt so Miete ungefähr 30-35% vom Nettogehalt ungefähr, sollten das sein, dass man halt diese Regel einhalten kann. Jetzt wird es aber sehr, sehr schwierig in großen Städten, wo die Mieten halt super teuer wird. Das heißt, man kommt halt manchmal schon auf diese 50%. Dann muss man selber aber gucken, dass man vielleicht bei den anderen Prozentsätzen, also bei den variablen Kosten oder bei den Ersparnissen, sozusagen erstmal einen Cut macht und das dann rüberschiebt in dieses, in diesen anderen Topf, in diesen Topf quasi fixe Kosten, dass die dann höher sind.
Okay. Wenn wir uns jetzt aber die Zahlen so anhören und du hast es auch gerade in Relation gestellt, Großstadt ist sicherlich nochmal ein anderes Verhältnis, dass viele junge Menschen wahrscheinlich ja eher darauf achten müssen, am Ende des Monats nicht ins Minus zu rutschen. Wie würdest du denn das aber einschätzen? Wie wichtig ist es tatsächlich, Geld zu sparen?
Also in den Phasen, wo man in der Ausbildung ist und im Studium, ich kriege immer total viele Nachrichten auch dazu, weil sich viele schlecht fühlen, dass sie es da noch nicht schaffen zu sparen. Und da sage ich immer ganz entspannt, du musst jetzt nichts sparen. Das ist überhaupt nicht irgendwie dein Prio-Ziel Nummer eins, weil dein Studium, deine Ausbildung ist auch eine Investition, die du machst in dich selber, weil du erhoffst dir dadurch, dass du irgendwie später mal mehr Geld verdienst, weil du diese Ausbildung machst, weil du diese Zeit in dich investierst und irgendwie was lernst, egal ob, wie gesagt, Ausbildung oder Studium. Deshalb finde ich das gar nicht so wichtig. Ich finde es eher wichtig, dass man da vielleicht die richtigen Bahnen für sich legt, dass man einen guten Umgang hat mit Geld. Aber ich finde, in so Ausbildungszeiten steht halt dieses Humankapital im Vordergrund. Das ist schon eine Investition und man spart da eigentlich schon in sich langfristig sozusagen.
Okay, ich würde sagen, dann schließen wir den Block mal ab. Ja. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Überblick bekommen, was für Möglichkeiten es gibt, irgendwie sich einen Eindruck zu verschaffen, was für Fix- und variable Kosten habe ich. Genau, im zweiten Themenblock sollte es jetzt ein bisschen darum gehen, was du auch schon angesprochen hattest, inwieweit denn auch Humankapital, wie du es benannt hast, eine lohnende Investition ist. Ich glaube, viele von uns haben schon mal den Spruch gehört, der einen wahrscheinlich auch ein bisschen besänftigen soll, wenn man sich mal wieder über die manchmal ja auch relativ frechen Gehälter, die man als Berufseinsteigerin so bekommt, aufregt. Und zwar dieser Satz, ja, die Erfahrung ist ja auch etwas wert. Aber ganz ehrlich höre ich dann auch immer wieder sowas wie,
von Betroffenen, die eben geringe Gehälter kriegen. Ich kann mir davon aber jetzt nicht den Kühlschrank füllen von meiner Erfahrung. Ich kann mir davon nicht die Miete leisten von der Erfahrung, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Deswegen würde ich heute gerne mal vielleicht ein für alle Mal, ist wahrscheinlich schwierig, aber zumindest mal die Frage klären mit dir als Finanzexpertin, welche Gehälter in Praktika, Werkstudentenstellen, vielleicht auch Berufseinstiegsstellen kann ich denn erwarten? Wie kann ich mir da irgendwie einen Überblick verschaffen, was ein faires Gehalt ist?
Ja, also ich glaube, in diesen ganzen Praktika-Werkstudenten-Situationen ist halt manchmal so von bis. Mhm. Aber was auf jeden Fall gesetzt ist, ist halt der Mindestlohn. Wir haben einen Mindestlohn, das heißt, an dem kann man sich orientieren. Das muss auf jeden Fall drin sein, also das muss ich bekommen. Außer ich habe irgendein Pflichtpraktikum. Da ist es leider nicht immer der Fall. Das heißt, wenn ich ein Pflichtpraktikum machen muss, dann kann es auch sein, dass ich deutlich weniger ausbezahlt bekomme. Und was man so bezahlt bekommt, ist natürlich dann abhängig von der Branche und in welchem Beruf ich bin. Das heißt, man muss halt immer so ein bisschen gucken für sich selber, in welcher Branche bewege ich mich und was ist auch die Position, die ich mache. Und dann kann man sich da so ein bisschen benchmarken. Und es gibt ja sehr, sehr viele Gehaltsportale, Berufsportale etc., wo man mal Berufe eingeben kann und je nachdem auch wirklich ausgespuckt bekommt, wo sind die Ranges, auch für Werkstudenten und Praktikanten. Und das würde ich mir vorher auf jeden Fall mal anschauen. Weil dann gehe ich ja auch mit einem gewissen Anker rein ins Gespräch und kann einen Anker auch setzen auf der Basis, die ich selber recherchiert habe.
Bei Xing haben wir das halt auch. Wenn man da nach Stellenanzeigen sucht, dann steht oben meistens jetzt auch immer eine Gehaltsspanne bei. Und daran kann man sich ja auch ganz orientieren. Und man weiß ungefähr, was einen erwartet oder wie viel man vielleicht auch schon mit reingeben kann, wenn man sich auf eine Stelle bewirbt. Ja. Ist auch nochmal ganz gutes Ranking.
Absolut. Ja, um nochmal diesen Aspekt zu haben, Erfahrung versus Geld, vielleicht so eine Empfehlung deinerseits, wenn ich jetzt zum Beispiel die Situation habe, ja, super cooler Job, wertvolle Arbeitserfahrung, aber leider sehr wenig Gehalt versus okayer Job ist jetzt irgendwie eher ein Kompromiss, aber ich kriege halt wirklich gutes Gehalt. Wie kann ich mich da aus finanzieller Sicht richtig entscheiden? Also wo ist die Arbeitserfahrung vielleicht langfristig echt viel wert, weil es mir dann Türen öffnet zu Jobs, die besser bezahlt sind?
Ja, also ich würde immer, also aus meiner Perspektive, den Job wählen, der langfristig mehr bringt. Also, dass man wirklich reingeht in einen Job und langfristig denkt, insbesondere wenn man Berufseinsteiger ist. Manche lassen sich recht schnell blenden von viel Geld, was man ausbezahlt bekommt. Aber vielleicht macht der Beruf gar keinen Spaß. Vielleicht habe ich gar keine Exit-Möglichkeit. Was ist der nächste Step? Und das heißt, ich würde mir schon Gedanken machen, was macht mir Spaß und was bringt mich auch weiter und was bringt mich auf ein Gehaltsniveau später langfristig, womit ich mich wohlfühle, aber auch gleichzeitig diesen Spaßfaktor habe. Weil ich bin davon überzeugt, wenn man Spaß in seinem Beruf hat, dann macht man den richtig gut. Und wenn man seinen Beruf richtig gut macht, dann hat man langfristig auch ein viel höheres Gehalt, weil man leistet viel mehr für das Unternehmen. Und meistens zeigt sich das ja auch monetär, sowohl fürs Unternehmen als auch für einen selber. Also das würde ich immer machen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Job hätte, wo ich weiß, ich habe hier irgendwie super Aussichten, ein tolles Netzwerk, das finde ich immer wichtig. Deshalb würde ich immer die Option wählen, vielleicht ein niedrigeres Gehalt, aber die Aussicht auf eine tolle Entwicklung und Dinge zu lernen, anzupacken, die mir langfristig ein besseres Gehalt bringen.
Gibt es da noch bestimmte Benefits, auf die ich oder die ich vielleicht auch anfragen kann oder erwähnen kann, die mir helfen finanziell?
Ja, super viele Benefits. Ich kann auch mal fragen, weil das halt für meinen Arbeitgeber immer besser ist, sage ich mal, weil er keine Sozialversicherung dann bezahlen muss. Zum Beispiel nach VL sparen. Da kann ich das in einen ETF sogar investieren, wenn der Arbeitgeber das quasi bezahlt. Wenn der Betrag so gering ist und ich selber auch nicht so viel verdiene, gibt es sogar vom Staat noch eine Arbeitnehmerspar-Zulage on top mit dazu, die ich da noch mit oben drauf kriege. Dann kann ich nach anderen Goodies fragen, wie jetzt ein Monatsticket, Firmenwagen, wenn das halt irgendwie für mich interessant, relevant ist, Fitnessstudio, solche Sachen sind ja auch am Ende irgendwie Geld, was halt indirekt bezahlt wird. Also da gibt's mega viel, wo ich im Vorhinein auch mal recherchieren würde, weil da sind eigentlich Arbeitgeber viel gewillter, sowas zu machen, weil sie eben diesen Sozialversicherungsanteil nicht mal nochmal doppelt sozusagen zahlen. Und das gerne vielleicht machen, weil dann habe ich auch selber mehr davon, weil ich keine Abgaben da habe oder keine großen Abgaben.
Wir haben uns noch gefragt, abschließend vielleicht für diesen Blog, wenn man sich das jetzt alles anhört und auch bei einer Ausbildung haben wir eben schon gehört, verdient man ja tendenziell auch schon direkt mehr und ich habe ja auch schon oder steige ja schon eher in das Berufsleben ein und habe ja schon mehr Geld früher zur Verfügung. Lohnt sich da oder rechnet sich da ein Studium langfristig gesehen überhaupt noch?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. So pauschal kann man das gar nicht so beantworten. Ich würde mir Gedanken machen, erstmal, was mache ich gerne und was mache ich gut und da wirklich Zeit rein investieren, bevor ich etwas mache, nur des Geldes wegen. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, weil ja. Ich halt einfach fest davon überzeugt bin, wenn ich einen Job gut mache, dann komme ich auch über dieses ganze Berufsleben viel besser weiter und verdiene langfristig auch mehr, weil ich einen guten Job mache. So. Ja, aber es gibt da schon Berufe, zum Beispiel Grafikdesigner oder so, fällt mir spontan ein, wo man auch eine Ausbildung machen kann und damit auch super vorankommt und nicht unbedingt ein Studium machen muss. So, da würde ich dann klar die Vor- und Nachteile so ein bisschen abwägen. Was hat das Studium quasi, was die Ausbildung nicht hat und bringt mir das langfristig was, auch monetär? Oder bringen mir diese Berufsjahre mehr vielleicht doch auch ein bisschen was? Also da so ein bisschen ins Gespräch zu gehen, auch mit anderen, finde ich, hilft sehr. Also wenn man weiß, jemand hat das vielleicht studiert oder jemand hat dann eine Ausbildung gemacht, dass man sich einfach austauscht.
Ich habe bei mir, also ich habe meinen Master zum Beispiel berufsbegleitend studiert, eben aus genau dem Aspekt, dass ich gesagt habe, wirklich jetzt nur Zeit ins Studium zu investieren, ohne dass ich nebenher auch wirklich sinnvoll noch Arbeitserfahrung sammeln kann, fühlt sich für mich falsch an, weil das einfach Medienbranche jetzt auch nicht die Branche ist, wo man groß Geld verdient gleich am Anfang der Karriere. Und das war für mich eine total gute Lösung, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ich habe nebenher schon Geld verdient, Arbeitserfahrung gesammelt, hatte aber zusätzlich noch diesen Ausbildungsaspekt. Also das sind ja auch so Dinge, die man abwägen kann, ob das ein Bereich ist, in dem das total lohnenswert ist. Ne? Also Theorie mit Praxis eben zu verknüpfen.
Ja, das stimmt. Ja. Okay, ich würde sagen, wir kommen zum dritten Themenblock für heute. Du hast es eben ja auch schon einmal angesprochen, vor allem wenn mir jetzt mein Umfeld, zum Beispiel meine Familie, meine Verwandtschaft, mich während des Studiums oder der Ausbildung einfach nicht unterstützen kann oder vielleicht auch nicht möchte, da gibt's ja die diversen Gründe für, oder unter die Arme greifen kann, dann bin ich ja möglicherweise auch noch auf andere Unterstützung angewiesen, weil ich ja sonst wirklich in Armut abrutsche. Und darüber wollen wir jetzt nochmal im letzten Themenblock sprechen. Welche finanziellen Hilfen bzw. staatliche Unterstützungsmöglichkeiten kann ich denn noch beantragen, wenn ich jetzt wirklich nicht Unterstützung von meiner Familie bekomme?
Ja, also es gibt einmal das BAföG. Das ist quasi ein geförderter Kredit, den ich vom Staat bekomme. Das heißt, da muss ich nur 50% von dem Kredit, den ich erhalten habe, später zurückbezahlen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Es gibt auch viele digitale Plattformen, wo man dieses BAföG beantragen kann. Das ist gar nicht so schwer mittlerweile. Früher hat man sich dadurch 10.000 Sachen gewühlt oder 10.000 Dokumente, aber heute geht das gut. Dann kann ich natürlich einen KfW-Kredit mit sehr guten Konditionen mir mal anschauen. Da gibt es Studienkredite oder auch Ausbildungskredite, die ich mir anschauen kann. Dann kann ich auch mal gucken, gibt es da, wo ich studiere oder in irgendeiner Nische oder so Stipendien, wofür ich mich bewerben kann, die mir auch irgendwie ein gewisses Einkommen dann mitbringen. Also sowohl irgendwie, wenn ich einen Migrationshintergrund habe oder so, da gibt es viele Stipendien, aber auch wenn ich besonders gut bin oder besonders athletisch oder es gibt ja viele verschiedene Sachen, dass ich mich da auch mal informiere. Man muss sich dort bewerben und vielleicht auch zu gewissen Veranstaltungen etc. gehen. Aber das wäre eine tolle Möglichkeit, dass es am Ende geschenktes Geld, was man bekommt. Und schlussendlich, wenn es halt überhaupt nicht reicht und diese Fördermöglichkeiten nicht möglich sind, gibt es das Bürgergeld. Das kann ich natürlich auch beantragen. Da bin ich als Azubi oder Student etc. nicht ausgenommen von, dass ich das auch mir mal anschaue. Und es gibt auch gewisse Zuschüsse für Wohngeld beispielsweise. Also wenn ich nur Unterstützung brauche, um zu wohnen, und dann muss ich mal gucken, ob ich dafür in Frage komme und das beantragen könnte. Das kommt auch quasi als staatliche Leistung in Frage.
Also es gibt einige Möglichkeiten. Ja. Das eine, was du eben gesagt hattest, du hattest gesagt zum Beispiel auch Studienkredite oder auch ein Kredit neben der Ausbildung. Das ist ja meistens schon mit auch hohen Zinsen verbunden. Also auch wenn es da vielleicht gute Konditionen gibt, würdest du das denn immer direkt empfehlen? Also würdest du, oder worüber muss man sich, bevor man einen Kredit vielleicht auch abschließt, vorher Gedanken machen? Weil man denkt ja vielleicht oftmals so, ja cool, dann habe ich jetzt für den Moment Geld, aber man denkt ja vielleicht nur in dem Moment und nicht unbedingt weiter.
Ja, absolut. Also ich würde auf jeden Fall versuchen, die anderen Fördermöglichkeiten zuerst zu beantragen, insbesondere das BAföG.
Ja.
Weil vielleicht kriege ich einen Teil durch das BAföG sehr gut abgedeckt oder einen Großteil. Und das ist, wie gesagt, ja ein stark geförderter Kredit. Ich muss nur die Hälfte davon wieder zurückbezahlen. Und wenn ich dann zum Beispiel noch eine Summe übrig habe und es wird nichts anders irgendwie gefördert, dann würde ich mir KfW auf jeden Fall anschauen, weil die Konditionen sind auf jeden Fall deutlich günstiger, als wenn ich jetzt irgendwo anders einen Kredit aufnehme. Das heißt, ich habe günstigere Zinsen in der Regel, aber ich sollte natürlich auch darauf achten, dass ich jetzt nicht mehrere hunderttausend Euro mich verschulde, weil das wird halt schwierig zurückzubezahlen.
Ja. Mich würde auch nochmal interessieren, angenommen, ich habe die Zeit neben Studium, das ist ja auch ein großes Thema, nochmal einen Job zu machen. Was sind denn da so die wichtigsten Dinge aus finanzieller Sicht, auf die ich achten sollte, also im Hinblick auf Arbeitsverträge, Mindestlohn, Arbeitszeiten? Kannst du da nochmal Tipps mitgeben?
Ja, genau. Also wenn ich zum Beispiel so einen 520-Euro-Job mache, dann ist quasi die maximale Arbeitszeit 10 Stunden in der Woche, die ich machen darf. Und eben der Mindestlohn ist auch verpflichtend.
Wie hoch ist der?
Also er liegt jetzt aktuell, 1. Januar 2024, bei 12,41 Euro. Also so knapp die 12,50 Euro sind sozusagen der Mindestlohn, der eben auch bei Minijobs oder Nebenjobs, die ich mache, auf jeden Fall eingehalten werden muss. Der darf nicht drunter liegen oder so. Und ansonsten, ja, muss halt einfach ein Arbeitsvertrag auf jeden Fall abgeschlossen werden, den man auch unterschreibt. Ich würde nicht irgendwo anfangen zu arbeiten ohne Arbeitsvertrag, das ist immer wichtig. Wo ich natürlich aufpassen muss, ist mit dem BAföG. Da gibt es einen gewissen Höchstsatz, der ändert sich aber jedes Jahr. Deshalb immer nachschauen, wie viel ich dazu verdienen darf, um meinen BAföG-Anspruch nicht zu verlieren. Das heißt, wenn ich BAföG bekomme, muss ich da auf jeden Fall aufpassen, dass ich quasi nicht da drüber komme. Aber es ist auf jeden Fall 520 Euro im Monat abgedeckt. Das darf ich machen, auch wenn ich BAföG beziehe. Okay. Das heißt, alles, was dann drüber geht und in Richtung MIDI-Job geht, kann sein, dass dadurch eben eine Kürzung beim BAföG kommt. Mhm.
Ja, supi. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch eine letzte Frage.
Ja, dann stell die
gerne. Aber das ist eine trotzdem sehr, sehr wichtige Frage. Das Beste kommt zum Schluss. Aber auch eine sehr ungewöhnliche Frage, finde ich. Das Thema Versicherung ist ja was, mit dem man sich gerade am Anfang der Karriere noch nicht so viel auseinandersetzt. Und dann kommt bei mir zum Beispiel so gruselige Personen von der Haspa auf einen zu und sagen, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht über Berufsunfähigkeitsversicherung? Und ich dachte mir so, Gott, wovon gehen wir denn jetzt hier bitte aus? Ich habe gerade angefangen, ich bin ja im Job. Was sind denn aber so Versicherungen, über die man sich auch schon als Studierende, Azubi, Berufseinsteigerin wirklich Gedanken machen sollte?
Also die drei wichtigsten Versicherungen, die man haben sollte, ist einmal die private Haftpflichtversicherung, eine Krankenversicherung und die Berufsunfähigkeitsversicherung oder irgendeine Art der Arbeitskraftabsicherung. Und die private Haftpflichtversicherung, während dem Studium kann es sein, dass man noch abgesichert ist in der Familienversicherung von den Eltern. Das sollte man prüfen. In der Erstausbildung in der Regel ist man noch abgesichert. In der Zweitausbildung, also das heißt, wenn ich ein Masterstudium mache oder so, muss ich aufpassen, denn es kann sein, je nachdem, was das für ein Vertrag ist, dass ich mich selber absichere. Sichern muss. Und auch wenn ich einen eigenen Haushalt habe, wo ich vielleicht schon mit jemandem zusammenlebe, mit einem Partner, einer Partnerin, dann falle ich auch nicht mehr drunter. Ganz, ganz wichtige Versicherung, weil wenn ich jemand anders einen Schaden zufüge, dann kann das in Millionenhöhe reichen. Und es ist halt mal schnell passiert, mal nicht aufgepasst beim Fahrradfahren, einen Unfall verursacht oder so. Deshalb ganz wichtige Versicherung. Kostet auch nicht viel. Ja, 50 Euro im Jahr hat man da schon eine super Absicherung. Dann Krankenversicherung, auch ganz wichtig, weil im Studium muss ich selber ja auch gucken, mich abzusichern. Falle ich auch nicht mehr in die Familienversicherung. Das würde ich mir anschauen. Meistens ist es die gesetzliche. Ich kann mich auch privat versichern lassen, aber es ist die Frage, ob man das machen will oder muss. Manche müssen das machen im Ref oder so, Referendariat, solche Themen, die halt in Richtung Beamtentum gehen. Macht es dann Sinn, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen? Und eben Arbeitskraftabsicherung, wenn man die Möglichkeit hat, das im Studium schon zu machen, ist das auch eine super Sache, weil leider wird das Thema unterschätzt. Jeder Vierte wird in seinem Berufsleben mal berufsunfähig. Das ist schon viel. Mhm. Und die staatlichen Hilfen, die man dann bekommen würde, sind sehr niedrig. Das heißt, wenn ich halt später im Berufsleben stehe, dann ist es schon ein hohes Risiko, weil meistens nutzen wir ja unsere Arbeitskraft, um uns ein Vermögen aufzubauen, unsere Familie später auch zu ernähren und vielleicht auch Situationen mitzutragen, wo der eine Partner nicht arbeitet oder so. Das heißt, man hat schon eine hohe finanzielle Verantwortung. Deshalb macht das Sinn und deshalb wird man darauf angesprochen, weil je jünger man ist und gesünder, desto günstiger ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Deshalb macht das auch Sinn, schon in jungen Jahren sich mal anzuschauen, wenn ich die Möglichkeit habe, das sich mal anzugucken. Ansonsten würde ich es mit dem Berufseinstieg aber schon machen und mir mal anschauen, weil es doch ja, es ist einfach das Wichtigste eigentlich, was wir haben. Ja. Wir sichern meistens irgendwie so ein Auto ab, was so einen ganz kleinen Wert hat und auch ein Gebrauchsgegenstand ist. Aber unsere Arbeitskraft, die im Verlauf halt auch steigt, hat echt einen Wert von über 1 Million bei vielen. Und Wahnsinn. Den sollte ich eigentlich schon absichern. Ja.
Auf wen muss ich da zugehen? Gerade so für die, die noch gar keine Berührungspunkte mit Versicherung hatten. Also wo kann ich sowas abschließen?
Ja, also es ist bei der Bank beispielsweise, da kriege ich natürlich aber nur die Bankprodukte angeboten. Mhm. Das heißt, ich kriege die HASPA, also von der Sparkassenversicherung, die BU sozusagen angeboten. Wenn ich ein bisschen eine höhere Auswahl haben möchte, gehe ich einfach auf einen unabhängigen Berater zu. Also Versicherungsmakler oder Honorarberater kann ich mir dann überlegen, was ich machen möchte. Aber auf jeden Fall unabhängig, weil der kann mir dann verschiedene Tarife auch zeigen. Da kann ich auch Preise noch mal beispielsweise vergleichen, weil heißt nicht, dass die Sparkassenversicherung die günstigste für mich ist. Und es heißt auch nicht, nur weil jetzt zum Beispiel die Doreen bei Versicherung XY versichert ist, dass die für dich dann auch den besten Preis hat, weil es halt vom Beruf auch abhängig ist, was dann irgendwie sinnvoll ist.
Okay, top. Dann sind wir gut ausgestattet. Ja. Dann, wenn du keine Fragen hast, allerletzte wirklich finale Ausstiegsfrage. Ja. Ich hoffe, wir konnten allen da draußen schon so ein bisschen Sorgen und Ängste auch nehmen bei dem Thema. Es ist ja nun leider was ein ganz schön großes, wichtiges Thema ist und was berechtigterweise sich erstmal vielleicht ein bisschen überfordernd anfühlt. Für alle, die zugehört haben, die trotzdem noch so den letzten guten Schubser brauchen, um sich damit auseinanderzusetzen und sich dem Thema zu stellen. Was ist nochmal so dein Mutmacher für alle ZuhörerInnen da draußen, die jetzt ihre Finanzen angehen sollten?
Ja, also man sollte keine Angst haben vor dem Thema, weil es ist wichtig. Wir gehen ja alle auch für Geld arbeiten. Das heißt, wir dürfen uns auch Gedanken machen ums Geld und wir dürfen auch offen darüber sprechen und sollten das auch tun. Und man kann alles Schritt für Schritt machen. Also wir haben hier so viele Themen besprochen. Man muss nicht alles morgen umsetzen, aber man kann mal mit dem ersten Schritt anfangen und dann sich das nächste Thema nehmen, das nächste Thema. Und dann kommt das so ein bisschen im Lebensverlauf mit. Aber es unter den Tisch zu kehren, bringt leider nichts, weil es wird niemand an die Tür klopfen und es für einen übernehmen.
Leider.
Deshalb ist es schon besser, sich es so früh wie möglich zu machen, denn man profitiert auch davon. Mhm. Also zum einen halt von diesem finanziellen Mindset schon in jungen Jahren, was einen einfach dann die ganze Zeit begleitet. Aber halt auch, wenn ich später dann mein Geld zum Beispiel spare und investiere, wenn ich früher anfange, dann profitiere ich einfach von diesem Zinseszinseffekt und das ist halt ein exponentieller Effekt. Das achte Weltwunder, hat Albert Einstein gesagt. Und nicht so ein linearer Effekt. Das heißt, es lohnt sich halt in jederlei Hinsicht, wenn ich früh damit starte.
Ja, und ich finde, wenn man sich erstmal damit auseinandergesetzt hat und einen Überblick bekommen hat, dann kann es auch Spaß machen.
Ja. Also, okay, das ist dann wirklich der, wie sagt man, der große heilige Gral, auf den man zuarbeiten kann. Ne? Ja. Du bietest ja auch super viel. Du hast selbst einen Podcast. Du stellst ganz viel kostenlosen Content auf Bereich. Möchtest du da noch mal was erwähnen, wo man vielleicht sich auch weiter informieren kann?
Werbung für deine Kanäle machen.
Ja. Genau.
Ja, ihr könnt gerne auf dem Instagram-Kanal auf jeden Fall vorbeischauen. Im Podcast jede Woche donnerstags gibt es ein Finanzthema oder ein tolles Interview, was man sich da anhören kann. Und auf Instagram natürlich jeden Tag irgendwie so ein bisschen Häppchen.
Femens Finanzen
genau,
heißt sie dann.
Genau, Femens Finanzen. Und der Podcast ist auch gleichnamig.
Sehr gut.
Oder wenn ihr ein Buch lesen wollt, Money Kondo. Das ist mein Buch, was ich geschrieben habe, wie man seine Finanzen aufräumt.
Cool.
Gibt es auch für einen günstigen Preis zu kaufen. Also kann man auf jeden Fall sich mal anschauen.
Richtig gut.
Ja. Vielen, vielen Dank. Das war ein total tolles und, glaube ich, mutmachendes Gespräch mit dir. Danke für deine ganzen Tipps und Ratschläge. Und dann, genau. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Danke.
Ciao.
Flexikon.
Bevor die Folge endet, haben wir noch unser Flexikon für euch, mit dem wir euch in wenigen Sekunden aufschlauen wollen. Wir übersetzen euch wilde Abkürzungen, komische Bezeichnungen oder Bullshit-Titel aus dem Arbeitsleben, damit ihr euch zu Jobbeginn nicht vollkommen blöd vorkommt und ständig googeln oder nachfragen müsst. Manchmal haben wir auch eine andere Stimme zu Gast, die euch mit einem Tipp oder Hack den Joballtag erleichtern will.
Heute habe ich aber einen Tipp für euch vorbereitet, denn wenn ihr in einen neuen Job startet, werdet ihr von dem Unternehmen sicherlich vor eurem Start um die Steueridentifikationsnummer und die Sozialversicherungsnummer gebeten. Wir erklären dir heute, was es damit auf sich hat und welchen Zweck diese beiden Nummern erfüllen und wo du sie vor allem auch herbekommst. Die Steuer-ID ist deine persönliche Nummer für alles, was mit Steuern zu tun hat. Du bekommst sie vom Finanzamt zugewiesen und sie bleibt dein Leben lang gleich. Dein Arbeitgeber braucht sie, damit die Steuer korrekt von deinem Bruttoeinkommen abgezogen wird. Beispielsweise die Lohnsteuer oder auch die Kirchensteuer. Diese Steuern fließen ans Finanzamt und sorgen zum Beispiel dafür, dass der Staat Schulen, Straßen oder auch Krankenhäuser finanzieren kann. Speicher dir die Nummer unbedingt irgendwo ab, denn du wirst sie im Verlauf deines Lebens immer wieder brauchen. Und du findest sie in Briefen vom Finanzamt oder auch auf deiner Lohnabrechnung. Zur Not kannst du sie auch beim Finanzamt erfragen. Die Sozialversicherungsnummer ist deine persönliche Nummer für Sozialversicherung. Damit werden Renten, Kranken- und andere Versicherungen organisiert. Dein Arbeitgeber braucht sie, um dich bei der Sozialversicherung anzumelden. Die Sozialversicherungsnummer wird von der Deutschen Rentenversicherung vergeben. Du bekommst sie automatisch, wenn du zum Beispiel das erste Mal eine Krankenversicherung abschließt. Das passiert oft dann, wenn du deinen ersten Minijob, Ausbildungsplatz oder ein Praktikum hast. Dann wird dir in der Regel auch ein Sozialversicherungsausweis ausgestellt, auf dem die Nummer vermerkt ist. Speicher dir diesen unbedingt sicher irgendwo ab. Sollte deine Sozialversicherungsnummer trotzdem einmal verloren gehen, kannst du sie immer bei deiner Krankenkasse oder auch direkt bei der Deutschen Rentenversicherung neu anfordern. Zusammengefasst, ohne Steuer-ID und Sozialversicherungsnummer gibt es keinen Arbeitsvertrag. Am besten hast du immer beides parat.
Wenn euch das Thema Finanzen und Geld keine Bauchschmerzen bereiten, dafür aber euer aktueller Job, dann hört gerne in unsere ersten Folgen rein. Wir haben unter anderem mit Content-Creatorin Joy Glinker darüber gesprochen, was zu tun ist, wenn der Traumjob zum Albtraum wird. Und wir hatten Psychologe Lukas Klaschinski zu Gast, der erklärt, warum gerade bei der Arbeit immer wieder diese argen Selbstzweifel kicken.
Wenn ihr unseren Podcast seit der ersten Folge hört, dann wisst ihr es schon. Aber für alle, die neu dabei sind, Work Exposed gibt es immer einmal im Monat überall da, wo es Podcasts gibt. Wir lassen die Kameras für euch aber auch mitlaufen. Also wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch mal sehen wollt, dann könnt ihr die Folge auch auf dem Xing YouTube-Kanal anschauen. Und nicht vergessen, über eine Bewertung, ein Like oder Abo freuen wir uns natürlich immer sehr. So können wir unsere Folgen auch ein bisschen besser auf eure Wünsche abstimmen. Und falls ihr eigene Vorschläge rund um Themen oder Gäste habt, dann sehr, sehr gerne her damit. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Wir freuen uns, von euch zu hören.
Bis dahin, habt eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.
Bis zum nächsten Mal.
Work Exposed ist ein Podcast der Xing SE. Host und Produktion Doreen Biermann und Friederike Höhn mit Unterstützung der Xing-Redaktion. Video, Audio und Schnitt Cream Studio GmbH.